Okay. Schönen guten Abend. Schön, dass noch eine Reihe Leute da sind zu später Stunde, fortgerückter Stunde. Ich darf euch jetzt vom Einschlafen abhalten, dann hoffentlich seid ihr aufgeweckt genug und unterhalten genug den ganzen Tag. Ja, mein Name ist Wolfgang Stief. Ich spreche jetzt hier ungefähr, ich schätze, so eine Stunde über Create 2 und zwar im Wesentlichen darüber, das ist so nicht der letzte der Großrechner, aber da ging dann so die Großrechnerentwicklung etwas bergab. Und ich werde das Ganze weniger jetzt, ich schaue mir nicht die Create 2 Architektur an als System, sondern mir geht es um die Firmenentwicklung von Cray und was so in der Entwicklung passiert ist von den Systemen. Kurz zu mir selbst. Ich habe irgendwann mal Elektriker gelernt und dann auch entsprechend studiert. War eine Weile angestellt, bin seit 2011 selbstständig, freiberuflich, habe mit ein paar Leuten eine Firma gegründet, die Sysphere AG. Dort mache ich mittlerweile relativ viel Projektmanagement. Wir machen so E-Mail-Infrastruktur und bin auch durch einen dummen Zufall oder so in den AG-Vorstand aufgerückt. Macht auch alles einen Haufen Arbeit, aber darum soll es nicht gehen. Ich bin seit einer ganzen Weile im Computermuseum München, genauer bei CrayCyber.org engagiert. Habe dort mir so irgendwann gesagt, alles keine 30 Ampere ist Kriegsstrom. Wir haben eben dort die großen Maschinen und das macht auch viel mehr Spaß, sich mit den großen Dingen zu beschäftigen. Wer mehr zu mir wissen will, stehen Links drauf. Ich bin aktiv auf Twitter, neuerdings auch auf Mastodon. Kann man mich finden. Ansonsten nach Wolfgang Stief googeln, das sollte relativ einfach sein, zu mir was zu finden. Dieser Vortrag ist Teil 4, glaube ich, einer Vortragsreihe, deswegen steht da auch Work in Progress oben drüber, und zwar beleuchte ich in der Vortragsreihe im Wesentlichen das Leben und Werk von einem Seymour Cray, der also so nach dem Krieg mit Studium fertig war und anfing, Computer zu bauen, und dann eben Cray 1, das ist die Maschine mit der Sitzbank, und dann eben kam die Cray 2, die übrigens hier drüben in der Ausstellung auch steht, anzuschauen. Hat eben so viele Systeme entwickelt und bei der Systementwicklung hat er ein paar Dinge sich einfallen lassen, architektonisch, die wir heute noch in Computern haben, die damals maßgebend waren. Also Crays waren lange Zeit dafür bekannt, dass die schnellsten Maschinen der Welt sind. Das ging schon früher los bei den Control-Data-Maschinen, wo Cray mitgebaut hat, so in den, ab Ende der 50er ungefähr. Die Vorträge dazu gibt es dankenswerterweise dem Videoteam da hinten auf mediaccc.de, auch die vorherigen Teile. Den Teil 3, also der behandelt die Cray 1, der Vorgängervortrag zu dem, den werde ich Anfang November in Berlin halten beim Admin-Stammtisch. Kann man auch einfach sich ergoogeln, dann findet man die Veranstaltung. Die PDFs dazu sind auf SpeakerDeck verlinkt. Worum soll es heute gehen? Ich schaue mir an, die Zeit von Cray Research zwischen 76 und 86, ungefähr den Zeitraum von 10 Jahren. 76 kam die Cray 1 auf den Markt, das heißt, die ist jetzt da, die wird verkauft, die kaufen Leute, das ist eine sehr erfolgreiche Maschine, und Seymour Cray fängt unmittelbar, nachdem die Maschine da ist, eigentlich schon so vorher gedanklich, fängt er an der Cray 2 zu entwickeln. Parallel bei Cray passiert die Entwicklung der XMP und später YMP. Das hat Einfluss auf die Cray 2, welchen genau werden wir sehen. Ich hatte eigentlich vor, in dem Vortrag noch Supercomputer Systems und die Cray Computer Corporation mit zu beleuchten. Das sind jeweils Firmen von Leuten, die an Crays mitentwickelt haben, wo dann auch die Cray 3 entstehen sollte. Das ist, dann hat den Umfang gesprengt, wird dann wahrscheinlich der nächste Teil werden, also wird dann in einem Jahr sein. Und mit Cray 3 ist dann auch Seymour Cray, quasi sein Wirken zu Ende. Er verstirbt an einem Verkehrsunfall 96. Die Cray 3 ist damals nicht fertig entwickelt und es gibt dann auch irgendwie nichts Nachfolgendes, nichts Neueres mehr. Kurz zusammengefasst, was bisher geschah, jeweils eine Seite pro Teil aus den Vorträgen. Los geht das Ganze nach dem Weltkrieg, eine Einheit CSOR, das ist so die amerikanische Code-Breaking Unit von der Navy. Dort sind ein paar Leute, die nach dem Krieg mit der Arbeit, die sie während des Krieges gemacht haben, weitermachen wollen. Die haben keine Lust mehr auf Militärarbeit, die wollen irgendwie lieber so Mathematik und Computer und Code knacken. Gründen eine Firma ERA, Engineer Research Associates, die dann ein paar Jahre später von Remington Rand und dann aufgekauft wird und in Sperry Rand übergeht. Da sind dann etliche Leute unzufrieden mit der Sperry Rand Geschichte, das passiert so Managementzeug, und die gründen dann eben 750 Control Data, das ist so die erste Firma, die dann so richtig Supercomputer verkauft. Seymour Cray kommt 51 dazu, ganz kurz bevor ERA aufgekauft wird. Also der fängt noch bei ERA an, ist dann aber relativ schnell, gehört er zu Remington Rand. Will dann auch zur Control Data gehen, muss aber bei Remington Rand noch ein Militärprojekt fertig machen. Das heißt, er ist also nicht bei Gründung dabei. Der erzählt zwar als Gründungsmitglied, er kommt aber eigentlich erst ein paar Monate später dann ins Unternehmen. Cray selbst hat Elektrotechnik studiert und später noch einen Master in Mathematik draufgesetzt. Wusste eigentlich gar nicht so recht, was er dann irgendwie wo anfangen soll, und weil halt irgendwie gerade zufällig Leute gesucht wurden von dieser Firma ERA, und weil die bei ihm irgendwie ums Hauseck war, hat er mal angefangen. So ist er da zu dem Laden gekommen. Wird schnell klar, dass Cray sowohl die theoretische Seite von so Logikgeschichten gut kennt und zugleich aber auch die praktische Umsetzung in Schaltkreise. Und das befähigt ihn dann, dann wird er entsprechend auch gefördert in dem Unternehmen am Anfang, und so kommt er dann eben Stück für Stück vorwärts in der Firma. CDC wird gegründet im Herbst 57. Der Plan war, sie wollten 600.000 US-Dollar Startkapital auftreiben. Die Aktien waren alle in Privatbesitz. Also im Grunde sind die losgezogen und haben irgendwie Freunde und Bekannte gefragt. Wenn man damals zu einer Bank ging und sagt, ich will eine Computerfirma gründen, dann sagte die Bank, was ist Computer? Also gab es einfach kein Geld. Sie haben dann interessanterweise aber das Doppelte, was sie haben wollten, erreicht zur Gründung. Das heißt, eine Control Data ist mit 1,2 Millionen Dollar an den Start gegangen. Das erste System, das so ja, ein bisschen verkauft wurde, CDC Little Character, das war, damals war die ganze Computerwelt noch so auf Röhren, die haben alle Röhrenrechner gebaut, UNIVAC, ENIAC so weiter. CDC von Anfang an Transistorrechner gebaut, und der Little Character war eben so ein Testballon, und kurz drauf kam dann eben die CDC 1604. Wer vorhin im Vortrag war über diese musikmachenden Mainframes, die hatte auch eine Rolle. Das war die Maschine, wo dann eine CD mitgeliefert, na Quatsch, CD, wo ein Programm mitgeliefert wurde, bevor es an die US Army ging, wo dann der Computer Musik gemacht hat. Leider ist wohl keine Aufnahme davon vorhanden. War damals die schnellste Maschine der Welt mit stolzen 200 Kilohertz Taktfrequenz, 48-Bit-Maschine. Unmittelbar danach begann die Entwicklung der CDC 6600. Das war so richtig großes Eisen. Auch die war dann, als sie rauskam, die schnellste Maschine der Welt, ein paar Jahre lang. Dort hatte man als Novum Siliziumtransistoren. Die waren relativ nicht neu, aber in der Computertechnik waren sie neu. Silizium hat ein paar Vorteile im Schalten. Und Cray hat dann auch noch die Schaltung so aufgebaut, das war bei der vorherigen Maschine schon der Fall. Die Anekdote ist, die Firma hatte kein Geld, der musste sich die Bauteile irgendwie so aus der Krabbelkiste vom Elektronikhändler kaufen und hat dann, damit er die Streuprobleme, also von hat natürlich die Bauteileigenschaften so aus der Krabbelkiste, die ist dann außerhalb der Toleranz oder irgendwie haben sehr breite Toleranz und so weiter. Und um das auszugleichen, hat er sich schaltungstechnische Tricks überlegt, die noch dazu so Transistorschaltungen sehr viel schneller haben schalten lassen. Und das macht er dann eben auch möglich, diese schnellen Rechner zu bauen. Novum Silizium-Transistoren. Ein zweites Novum bei der Maschine war Flüssigkühlung. Noch keine Tauchkühlung, sondern das sind einfach quasi die Boards auf so Metallträgern drauf, und die Metallträger wurden mit Flüssigkeit durchspült und dann eben hinten abtransportiert, dass man die Wärme rauskriegt. War eine sehr erfolgreiche Maschine. Nachfolger CDC 7600. Dort hat man dann in der CPU das eingeführt, was wir als Pipelining kennen. Also wo quasi Befehle in mehreren Stufen quasi parallel abgearbeitet werden. Als die auf den Markt kam, kostete sie stolze 8 Millionen US-Dollar damals und war aber nicht so wirklich viel schneller als die Vorgängermaschine. Deswegen war das eher so ein Ladenhüter. Es wurden ein paar verkauft, die großen Forschungseinrichtungen. Zu der Zeit waren natürlich auch hier so Atomtests, Kernforschung, Atombombe, solche Sachen, Kalter Krieg war man mittendrin. Also da ging dann schon was, aber so richtig der große Renner war die Maschine nicht. CDC nichtsdestotrotz ist in der Zeit aber stark gewachsen. Man sieht hier den Aktienkurs innerhalb von 5 Jahren von einem US-Dollar auf 300 US-Dollar, die Aktie. Also das ist schon mal so, man sagt so, ja, das ist ganz ordentlich. Es gab eine Klage Control Data gegen IBM. IBM hat, als sie erfahren hat, dass CDC eine schnelle Maschine bauen will, meinte dann, ja, aber wir haben auch bald und wartet noch bis wir, weil wir sind viel schneller. Und das war bei IBMs Taktik zu der Zeit recht häufig. Und CDC sagte so, dagegen wollen wir jetzt klagen, weil sonst macht IBM das wieder und wieder und wieder. War damals eine ziemliche Argumentation auch im Vorstand, weil ein gegen IBM klagt man nicht. Das war so das, nicht weil man es nicht tut, sondern weil einfach IBM so groß ist und einen dann mit Anwälten und Papier zugeworfen hat, dass man einfach erstickt ist dran und nicht wirklich mehr vernünftig arbeiten und Geld verdienen konnte. CDC hat das ganz klug gemacht, die haben nämlich ihre eigenen Maschinen benutzt, um zum Beispiel riesengroße Mengen an Dokumenten, die man sich dann geholt hat von der Gegenseite, mehr oder weniger zu verschlagworten und damit auch im Computer durchsuchen zu können nach so einem Schlagwortsystem. Das ist natürlich keine Volltextsuche, aber trotz allem war es extrem viel hilfreicher und man hat dann eben sehr viel schneller die passenden Dokumente gefunden und hat dann eben so die Geschichte gewonnen. Ergebnis war, ein Teil dessen, des Vergleichs, wenn man so will, also ein Teil des Erfolges war, dass neben Geld musste IBM auch einen Teil ihrer Serviceorganisation abnehmen. Und damit konnte Control Data damit ihre Serviceorganisation aufbauen. Die hatten vorher nichts, IBM hat sowas sehr groß gehabt mit vielen, vielen Leuten. Und jetzt hat er plötzlich auch Control Data eben eine Serviceorganisation, wo man also quasi Computerdienstleistungen verkaufen konnte, Programmierdienstleistungen, Berechnungen, die hatten dann, man konnte quasi Rechenzeit kaufen von einem Ingenieurteam und die haben dann die Software geschrieben oder die Programme geschrieben, solche Sachen. Das war dieses. Nach der 7600 kam dann die 8600, noch ganz kurz bei Control Data, sollte wieder schneller werden. Da hat man dann das wesentliche Problem war, dass man durch das, zum einen das Schrumpfen, da wird dann hat man mehr Wärmedichte und weil man mehr Bauteile hatte, hat man sehr, sehr viele Lötstellen und Wärme und Löten ist immer ganz doof, weil dann sich dann die Lötstellen eben irgendwie aufweichen und keinen Kontakt mehr haben und so weiter. Das war das große Problem bei der Maschine. Die kam nie auf den Markt, von der gibt es einige wenige Fotos, so als Mockup. Hat aber dazu geführt, dass dann 1972, Cray Research gegründet wird, weil ein Seymour Cray mit Control Data quasi die Maschine, die er bauen will, diese 8600, der hätte das von vorne anfangen müssen und da wollte mir das Geld nicht geben dafür. Also hat er gesagt, gut, dann gründe ich aus, mache mein eigenes Ding. Lustigerweise wird Control Data Investor mit einer nicht ganz kleinen Summe, also die haben das nicht irgendwie als Konkurrenten gesehen, sondern ja, Mitarbeiter, wenn du meinst, so, du hast nur ein Leben sozusagen, entwickle dich, entfalte dich und wir geben dir noch Geld mit. Und der hat dann eben die Cray 1 gebaut, designed, gebaut, als Single-CPU-System. Novum hier war eine Vektoreinheit, das heißt, das ist eine Vektor-CPU, das braucht man für so Differentialgleichungen am Ende. Das sind dann immer irgendwelche so Gleichungssysteme und wenn man die Gleichungssysteme auflösen will, dann sind das lauter Vektoroperationen. Also viel so Vektor, Addition, Multiplikation, Transponieren und solche Sachen. Hässliches Zeug, wenn man es von Hand machen muss. Hat die Maschine entwickelt und kurz bevor sie an den Markt ging, gab es dann auch das IPO, also ging Cray Research an die Börse mit 600.000 Aktienanteilen für ca. 10 Millionen US-Dollar. Also zu der Zeit waren dann Computer schon so ein bisschen etabliert, da war es dann einfacher auch an Geld zu kriegen. Der ganz unten steht der John Rollwagen, der war am Anfang stieg der ein als Finanzchef und der ist dann eben nach New York geflogen und hat dann mit den Börsenleuten dort denen erzählt, was sie denn Tolles machen und dass das alles ganz groß und super wird und hat dann eben tatsächlich überraschenderweise Geld bekommen, obwohl Cray Research kein Produkt hatte und nur einen Haufen Entwicklung bis dahin. Cray plant, circa ein bis zwei Systeme im Jahr zu verkaufen. Verkauft haben sie dann 6 Jahre lang circa 80 Systeme insgesamt, war eine sehr erfolgreiche Maschine, das war so, hat richtig Geld reingebracht. Da konnte man also auch ordentlich dann danach was anfangen. Stückpreis, ich habe sie draufgeschrieben, je nach Ausstattung 5 bis 8 Millionen US-Dollar circa. Also das ist dann je nach Speicherausstattung im Wesentlichen, was dann auch mit dabei war. Und dieser John Rollwagen, der da 76 einsteigt als Finanzchef, der wird dann Präsident. Er sagt selbst, er will das maximal 10 Jahre lang sein, weil nach 10 Jahren wäre es Zeit, dass ein Präsident einer Firma wechselt, sonst ist es irgendwie festgefahren. Und er war dann aber doch bis 93 in dem Laden, also von 76 bis 93, das ist eine ganze Menge, und ist dann in die Clinton-Regierung rausmarschiert. Das waren die ersten drei Teile. Und jetzt fangen wir mit der Cray 2 an. Es gab die ersten Überlegungen, wie das immer so ist. Jemand entwickelt was, die Cray 1 kommt auf den Markt und derjenige, der entwickelt, Seymour Cray, denkt im Grunde schon, wenn die Entwicklung fertig ist, dann muss das noch irgendwie produziert werden. Dann braucht man irgendwie Fertigungsanlagen, man muss möglicherweise Mitarbeiter schulen, dass die diese Dinge irgendwie fertigen. Das ist alles nicht mehr Aufgabe oder nicht mehr Job des Entwicklungsteams, Entwicklungsleiters. Der denkt dann schon über die neue Maschine nach, während andere noch quasi die Trümmer aufräumen und aus den Prototypen irgendwas machen, was er dann hinterher auch verkaufen kann. So auch hier. Seymour Cray lässt normalerweise andere aufräumen. Es gibt dort diesen Les Davis, von dem liest man sehr häufig, der begleitet den Cray schon sehr lange. Der hat schon bei der 6600 aufgeräumt, bei der 7600 aufgeräumt und ging dann eben auch zu Cray Research mit. Cray Research wurde gegründet mit irgendwie, ich glaube, 21 Leute oder so war das Gründungsteam und da war der auch schon mit dabei. Der Plan für die Cray 2 ist eben auch wieder schneller. Also Clock-Zyklus runter, 4 Nanosekunden, entspricht 250 MHz. Und es war als Novum geplant, eine mehr CPU, also 4 CPU-Maschine. Das hat er schon im Hinterkopf bei der 8600. Die kam ja nie auf den Markt. Lustigerweise, wenn man Mockup-Bilder von der 8600 sieht, die es so gibt, es gibt so zwei, drei, die schaut verdächtig ähnlich aus einer Cray 1 mit der Sitzbank. Also das ist vom Optischen her schon sehr, sehr ähnlich. Hier sind wir bei der Cray 2. Soll es eine 4 CPU-Maschine werden? Allerdings ist Cray abgelenkt von der Modellpflege. Man muss natürlich dann als Firma, um interessant zu bleiben, sich ein bisschen, ja, wie es Autohersteller auch machen, ne? So mal ein bisschen andere Kühlerhaube und dann gibt es irgendwie einen neuen Motor vielleicht, also so ein paar Verbesserungen, solche Sachen. Und auch da braucht man Entwicklungsteams. Und es gibt dann eben verschiedene Modelle, die sich wesentlich unterscheiden in der Speicherausstattung, ja, das war es eigentlich schon. Es ist in der Maschine selbst noch eine SSD drin als so ein Cache-Speicher und auch da konnte man irgendwie verschiedene Größen haben. Wegen dieser Überarbeitung verliert man ungefähr ein Jahr Entwicklungszeit. In dem einen Jahr denkt natürlich auch ein Herr Cray nach, was man denn doch noch anders machen könnte und kommt auf die Idee, lass uns doch Vektor über Bord kippen, wir machen nur noch Skalar-CPU und davon dann 64 anstatt 4. Das heißt, wir haben im Grunde ein Massiv-Parallelsystem, das ist sowohl für Seymour Cray als auch für Cray Research neu. Im Grunde auch für die ganze Industrie neu, die richtige Förderung davon geht erst so 5 Jahre später los, dass also so massiv-parallele Systeme kommen. Da gibt es dann von Cray die T3D zum Beispiel, auf Deck Alpha basierend. Die kommt noch mal ein bisschen später. Es ist etwas untypisch für Cray, weil der eigentlich bis dahin immer Technologie verbaut hat, die schon ein bisschen abgehangen war. Er sagte immer so, andere sollen sich sozusagen irgendwie die Finger brechen und irgendwie da neue Dinge etablieren. Und erst wenn man weiß, dass Dinge funktionieren, dass die abgehangen sind, dann übernehme ich die und baue damit meine Systeme. Trotz allem kommt er eben auf den Gedanken, hier massiv parallel zu bauen. Er beauftragt einen Steve Nelson aus seiner Truppe, einen Compiler dafür zu schreiben, für den war das auch neu. Das heißt, der muss sich erst in die Theorie einlesen und schafft aber dann tatsächlich innerhalb, ich meine so gutes halbes Jahr, einen Compiler zu schreiben für 64 CPUs. Damit gehen sie dann zu einem der wichtigsten Kunden, Lawrence Livermore Laboratories, und stellen dort die Idee vor von ihrem 64 CPU-Dingens. Ne, von wegen hier schaut, Compiler ist auch schon fertig. Ihr könnt im Grunde, wenn die Maschine da ist, gleich loslegen mit eurer Arbeit. Allerdings waren die etwas zurückhaltend dort. Die hatten sich wohl gedacht, so 64 CPU braucht kein Mensch. Wie mehr als 40K Speicher. Was allerdings Cray dazu bewegt, die Idee so schnell wie sie kam, im Grunde wieder zu verwerfen, nicht dahinterher zu trauern, sondern so, naja, wenn die Welt noch nicht so weit ist, dann werfen wir sie weg und machen wieder so weiter wie vorher mit den 4 CPUs. Kommen wir zu dem alten Ding zurück. Aber der Haken ist, es gehen tatsächlich 2 Jahre Entwicklungszeit verloren. Jetzt war das sicherlich kein riesengroßes Team, trotzdem wären es irgendwie, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Leute gewesen sein, kann man sich vorstellen. 5 Ingenieure, 2 Jahre zu bezahlen, waren sicherlich nicht die billigsten Ingenieure. Ein bisschen Material außenrum noch, also da ist schon ordentlich auch Geld durchgeheizt worden. Man entwickelt weiter an der Cray 2, wie bisher, 4 CPU-System, das muss schneller werden. Leitungslängen sollen verkürzt werden, weil somit bekommt man Geschwindigkeit, wenn die Leitungen kürzer sind, muss das Signal weniger weit laufen. Bei der Cray 2 ist jetzt die maximale Leitungslänge 40 cm, bei einer Cray 1 war es noch 1,20 m. Bei einer CDC 6600 waren es, ich weiß nicht wie viel, aber nochmal deutlich länger. Und man baut dann diese Sandwich-Type-Prozessor-Module, wie es im Bild abgebildet ist. Das sind 8 Circuit Boards, also wo die Chips drauf sind. Man sieht da oben, das ist quasi eins, was man da sieht. Das sind 8 übereinander. Und dazwischen sind Kühlplatten, Metallplatten, die also die Wärme aus dem Ding irgendwie aus dem Modul raustransportieren sollen. So ist der Gedanke. Problem ist allerdings, dass zwischen diesen einzelnen Boards, zwischen diese 8 Layer sozusagen, diese 8 Circuit Boards, dazwischen muss Kommunikation stattfinden. Und damit es funktionieren kann, werden diese Kühlplatten durchbohrt, damit man Leitungen von oben nach unten in dem Paket verlegen kann. Dann hat man entsprechend weniger Kühlfläche und damit hat wieder das Wärmeproblem, weil eben doch nicht die Menge rausgeht, die man haben wollte. Da ist man dann auch eine ganze Weile hingeklappert, das war festgefahren an dem Problem. Ich weiß nicht so genau, wie es weitergeht. Nebenbei wächst Cray Research. Die verkaufen eine ganze Menge Cray 1. Die spülen einen Haufen Geld in die Kasse. Die Firma wächst und hat dann damit auch diese typischen Wachstumsprobleme. Wenn man irgendwie innerhalb eines Jahres kommt man damit schnell von 300 auf 500 Mitarbeiter, 200 Mitarbeiter dazu. Die muss man erst irgendwie so rein verdauen, onboarden. Das ist alles ein bisschen eine mühsame Geschichte. Das Jahresergebnis steigt, das heißt, die Firma wird dann auch entsprechend groß. Dann schaut auch, schauen Banken genauer drauf. Man hat irgendwie am Aktienmarkt aktiv. Man muss dann ein bisschen schauen, die Aktionäre nicht zu verärgern und solche Sachen. Also das alles ist so Druck von außen sozusagen, der dann daherkommt. Und ganz klar, ich habe schon mehrfach erwähnt, die Umsätze kommen eben von der Cray 1, die sehr erfolgreich ist. Als Markteintritt 76, 78 verkauft man 4 Systeme im Jahr und 80 sind es dann irgendwie 10 Systeme im Jahr. Das geht so weit, dass man Ende 1980 hat man in der Produktion einen Backlog, das ist im Grunde seines handgefertigten Maschinen, einen Backlog von 5 Systemen. Das heißt, man hängt quasi mit der Auslieferung, das ist ähnlich wie so ein Luxusauto, wenn man irgendwie bestellt, dann hat man Lieferzeiten von, weiß ich nicht, irgendwie im Jahr oder so, bis dann das Auto da ist. Also so war es bei den Dingern. Und eins so, wo man dann auch so recht deutlich merkt, was passiert, es gibt die Geschichte, dass ein Treffen einberufen wurde von so einer Engineering-Gruppe, irgendwie so um die 30 Leute, die dann im Raum sind. Und dann kommt eben einer rein, stellt sich vorne hin und erzählt über die Firma und wie es uns gerade allen so geht und so weiter, was die nächsten Pläne sind. Und jemand von ganz hinten meinte dann, wer denn der sei, der da vorne steht und spricht. Und das war eben der Präsident der Firma. Das heißt, die Firma ist so groß, dass die einzelnen Mitarbeiter nicht mal mehr ihren Chef so vom Sehen her kennen. Also das ist dann schon Geschichte, die bremst. Cray selbst wiederum geht mit solchen Dingen, wenn er festgefahren ist, normalerweise so um, er wirft irgendwie das bisherige weg. Wir haben es gesehen vorhin bei der 64 CPU-Geschichte bei dem Compiler. Wirft Dinge weg, macht das Team entsprechend deutlich kleiner, weil man in einem kleineren Team kreativer arbeiten kann, schneller arbeiten kann und fängt von vorne an, mit ein paar schon Ideen von dir mitbringt, aber im Wesentlichen fängt man von vorne an zu überlegen. Neu ist in diesem Fall, er besteht darauf oder möchte eine interne Konkurrenz schaffen. Es wird ein zweites Labor ins Leben gerufen, ein zweites Entwicklungslabor in Boulder, Colorado. Dort gibt es schon recht viel Halbleiterbranche, Fairchild ist zum Beispiel dort. Und Cray verspricht sich davon, dass er eben von diesem Ingenieurswissen profitiert, dass er so die Leute da zu sich holen kann. Eigentlich geht er auch davon aus, dass eine ganze Reihe an Cray Research-Mitarbeitern, an Entwicklungsingenieuren nach Colorado ziehen. Der Plan geht nicht auf. Es gehen am Ende nur 2 Leute von dem bisherigen Team dorthin. Aufgabe des Labors ist eben, die sind sehr nahe am Chip, Halbleiterbranche. Aufgabe ist, sie sollen höher integrierte Chips entwickeln, VLSI. Also Very Large Scale Integration, das sind sehr hochintegrierte Chips, um damit die Anzahl der Bauteile, die man für eine Cray 2 braucht, zu verringern und damit das Wärmeproblem in den Griff zu kriegen. Weil weniger Bauteile machen weniger Abwärme. So war die Geschichte. Die fangen an, das Team, indem sie sich eine Cray 1 nehmen und die Cray 1 Logik reverse engineeren und das dann eben in Silizium backen. Das ist so die Art und Weise, wie die versuchen, ihre Chips zu bauen. Parallel wird aber weiterhin an der Cray 2 im Chippewa Falls Minnesota Labor weiterentwickelt, wo Cray sitzt. Also an dem ändert sich nichts. Gray selbst ist so ein bisschen der Exzentriker, das wissen wir auch schon eine ganze Weile. Die Literatur sagt, er hätte im Schlafzimmer einen Data General Mainframe. Ich weiß mittlerweile, Data General hat nie Mainframes gebaut. Trotzdem ist es wohl was Größeres von Data General. Es gibt da so Maschinen, die sind so relativ schrankgroß. Er hat dann noch einige, wie es heißt, Superbrains. Das muss sowas Ähnliches sein wie so eine Workstation dazu. Da kann man nachlesen. Natürlich braucht man Ersatzteile dafür, die lagert er in der Garage und im Labor noch welche. Es gibt eine Rufbereitschaft, wenn seine Entwicklungsrechner kaputt gehen, dann ruft er an und dann kommt einer in sein Wohnhaus und repariert. Einer von den, quasi von der IT-Abteilung. Und er hat eben auch bei sich zu Hause stehen Messequipment, mit denen er Circuitboards, die er entwickelt, die er baut, die er fertigen lässt, dann eben auch durchmessen kann. Auf die Funktion. Das Stromnetz ist eher unzuverlässig, deswegen baut er dann in die Garage auch noch eine Stromversorgung. Und natürlich macht das Ganze warm, es kommt noch eine Klimaanlage dazu. Und es ist immer noch ein Wohnhaus. Also ich weiß nicht, ob ich da wohnen wollen würde, wahrscheinlich eher nicht. Aber nun gut. Er war, glaube ich, da schon nicht mehr verheiratet. Er kann zumindest, das ist eben immer so, das zieht sich durch die ganze Geschichte von Cray auch durch, er kann dort zu Hause ungestört arbeiten. Da ist keiner, der Business von ihm irgendwie will, kein Management nervt mit irgendwelchen Anfragen, keine Zeitung, muss keine Interviews geben. Deswegen ist er damals schon bei Control Data vom Hauptsitz nach sonst wo rausgezogen. Und das ist eben jetzt auch wieder die gleiche Geschichte. Er konnte dort wieder als Ingenieur arbeiten. Er macht dann ein Agreement mit diesem John Rollwagen, der ja Präsident von Cray Research ist. Cray selbst war Chairman bis zu der Zeit, davon tritt er zurück. Gibt das Amt auch an den Rollwagen über und wird dann als unabhängiger Berater beauftragt von Cray Research. Interessant finde ich, wie sie sein Gehalt zusammensetzt oder wo das Gehalt herkommt. Und zwar bekommt er bezahlt 6% jährliche Entwicklungskosten. Das heißt im Umkehrschluss, wenn er mehr Geld raushaut zum Entwickeln, dann verdient er auch mehr. Klug eingefädelt. Am Ende läuft es ungefähr raus. Natürlich hat man dann auch noch irgendwie so das Board mit dabei und man konnte einfach so Entwicklungskosten nach oben schrauben. Das geht auch noch hinten los. Also es sind ungefähr 60.000 US-Dollar, die er dann so ein Jahresgehalt hat, was eigentlich für so einen leitenden Ingenieur gar nicht mal so besonders viel ist. Aber er konnte eben, und das ist ihm wichtig, wieder tatsächlich Ingenieur sein. Er hat keine Verpflichtungen mehr, die er irgendwie als Chairman da irgendwie machen muss, keine Repräsentation mehr, keine Interviews, sondern er kann tatsächlich vor sich hin entwickeln und genau das will er tun, die ganze Zeit. Und er entwickelt eben auch an der Wärmegeschichte, das ist immer noch nicht gelöst. Es geht dann los, man hat so langsam eine Idee oder man hat eine Idee. Und zwar relativ neuer Ansatz ist dann die Immersionskühlung. Das heißt, ein Stück Elektronik wird komplett in Flüssigkeit eingetaucht. Das ist nicht nur irgendwie, dass man die Wärme ableitet über irgendwelche Bleche oder Kühlkörper, sondern man taucht das ganze Ding einfach zack in Flüssigkeit. Problem ist, da ist Strom drin, also darf die Flüssigkeit natürlich nicht leiten. Sowas gibt's. Cray selber kennt das Verfahren von Control Data schon. Dort hat man das 10 Jahre früher schon etwa experimentiert damit. Nicht wirklich was eingeführt, aber experimentiert. Also das Verfahren ist bekannt. Der Cray wusste davon. Da war er schon draußen aus der Firma, aber er wusste eben, natürlich unterhält man sich und hat noch Kontakte, ganz klar. Also Immersionskühlung ist so der neueste heiße Scheiß, den man dann irgendwie versucht umzusetzen. Als Kühlmittel nimmt man Fluorinert. Das gibt es heute noch zu kaufen. Die Bilder sind von ein halbes Jahr alt von der Webseite von 3M. Ist eben tatsächlich Minnesota Mining and Manufacturing, so heißt die Firma und heute heißt sie 3M. Wo kommen die wohl her, die 3M? Genau. Und der Clou dran ist eben, dass Fluorinert leitet Wärme deutlich besser als Wasser. Natürlich noch lange nicht so gut wie Kupfer. Der Kupfer ist ganz unten der Wärmekoeffizient, aber leitet eben ungefähr 4-mal so gut wie Wasser und das war so mit der Grund. Und zum Zweiten ist Fluorinert eben eine inerte Flüssigkeit, das heißt, die ist, die leitet nicht, die brennt nicht. Und deswegen will man sowas natürlich an so einer Stelle einsetzen. Also da kann man noch belieben Elektronik eintauchen, tut weiter der Sache keinen Abbruch. Das haben wir dann auch so umgesetzt und so verbaut. Und dann war es soweit, dass das Management meint, Entwicklung sind wir weit genug, wir können ankündigen, dass wir eine neue Maschine haben. Endlich, Zeit wird's. Wird eine Pressekonferenz einberufen. Der Aktienkurs springt unmittelbar vor der Pressekonferenz am Tag vorher um $3 nach oben pro Aktie. Das ist zu der damaligen Zeit so ein starker Anstieg, dass der Aktienhandel ausgesetzt wird, weil man nicht genau weiß, was da irgendwie, ne, geht mit faulen Dingen möglicherweise zu, Insidergeschäfte, irgendwie sowas. wird das so kurzzeitig ausgesetzt und die Spekulation, die Analysten spekulieren ganz wild. Da warst du jetzt irgendwie, oh, Krell hat eine Pressekonferenz, was da wohl dahinter steckt. Man träumt von irgendwelchen großen Systemen, die da irgendwie neu auf den Markt kommen. Alles ganz toll. Am Ende gibt es ein paar wenige Details zur Cray 2, zur Technologie, zu dem, was man dann irgendwie auf den Markt bringen will. Und bekannt gegeben wird auch dieser Deal von Seymour Cray und dem John Rollwagen, dass eben Cray von den ganzen offiziellen Ämtern zurücktritt und nur noch Entwicklung macht und ein John Rollwagen diese ganzen Ämter übernimmt. Das ist so die Aussage der Pressekonferenz. Führt dann dazu, dass nach der Pressekonferenz der Kurs gleich wieder fällt. Ungefähr auf erstmal auf das gleiche von vorher. Problem ist, er fällt dann noch weiter nach unten. Also das ist, war vielleicht keine so gute Idee. Man hat natürlich gemeint, wir kündigen jetzt eine Cray 2 an, das ist irgendwie alles ganz toll und die Welt wartet drauf. Aber offensichtlich war das vielleicht doch nicht so ganz, was man sich versprochen hat daraus. Dieses Cray Lab, wir erinnern uns, dass diese VLSI-Sachen entwickeln sollte. Braucht man nicht mehr, weil man hat jetzt ja Immersionskühlung. Das heißt, Wärmeproblem ist gelöst. Diese Entwicklung von diesen Chips braucht man nicht mehr. Das Labor wird auch dann gleich aufgelöst. Das hat gerade einmal ein Jahr existiert. Ich denke mir dann, es gibt heute noch oder heute wieder in ein paar Unternehmen so dieses von oben verortete Startup. Wir haben jetzt irgendwie eine Abteilung, die muss Startup sein. Die muss irgendwie, klappt nicht. Sowas passiert irgendwie von unten raus oder gar nicht. Aber das kann man von oben nicht verordnen. Damals schon nicht. Trotz allem glaubt ein John Rollwagen oder wird ihm so verkauft, nein, er glaubt es eigentlich selber, er ist ja schon lange dabei, er kennt die Cray 1 gut, der so, John Rollwagen, der CEO von der Firma, glaubt immer noch, die Zukunft von Cray Research ist diese Cray 1. Die, wenn die endlich mehr am Markt ist, dann wird alles gut und alles super. Interessanterweise ist es etwas im Gegensatz zum Seymour Cray selbst, der irgendwann mal sagte, ganz am Anfang zumindest bei diesem Boulder Lab, das ist unsere Zukunft und dort investieren wir Geld hinein, als er selber noch Chairman war. Jetzt wird es eben aufgelöst, gerade mal ein Jahr später. Das ist die Cray 2-Seite. Bei Cray passiert aber noch mehr. Innerhalb Cray gibt es ein Skunk Works Project, das ist so, machen ein paar so Entwickler, taucht nirgendwo großartig auf, wird nicht drüber gesprochen. Das ist die XMP, die da entwickelt wird. XMP ist im Grunde eine stark verbesserte Cray 1. Das heißt, man nimmt die Cray 1, macht irgendwie mit neuer Technik, man hat neuere Chips, man kann kleiner bauen, man kann es durch das Kleinerbauen kommen, die Taktfrequenz erhöhen, das wird das ganze Ding schneller. Ist dann tatsächlich, als sie vorgestellt wird, etwa fünfmal schneller als die Cray 1. Wohlgemerkt, Vorstellung ist im April 82. Die Cray 2 Entwicklungsbeginn war so 76, 77 rum und noch haben wir keine Cray 2 am Markt und auch es ist angekündigt in der Pressekonferenz, aber so wirklich da ist noch nichts. Die ist fertig, wird verkauft, ist deutlich schneller als die Cray 1, hat tatsächlich zwei CPUs und ganz wichtig, die ist rückwärtskompatibel zur Cray 1. Und das fängt damals an, Cray selbst war das immer egal. Cray selbst hat immer irgendwie Maschine gebaut und dann macht er die nächste Maschine und die nächste ist irgendwie, hat neue Ideen, neue Technologien und was damit Kompatibilität passiert ist, ist dem war dem völlig wurscht. Bis dahin war es aber auch so, bei den Control-Data-Maschinen auch, dass im Grunde immer der Endkunde, der das dann benutzt hat, der hat sich sein Betriebssystem selber geschrieben, der hat seine Compiler selber geschrieben, der hat seine Software selber geschrieben. Die hatten gute Leute dort, das ist auch, war meistens gut dokumentiert, man hat viel Dokumentation mitzubekommen. Das ist aber schon langsam, hat man die Zeit nicht mehr oder will man sich die Zeit nicht nehmen dafür. Das heißt, der Endkunde will eigentlich jetzt eine Maschine, die zwar schneller ist wie das Vorgängermodell, aber er will den Code, den er vorher laufen hatte, einfach mit rübernehmen und weiterlaufen lassen. Hat dann entsprechend schneller. Der hat keine Lust, wieder keine Zeit, ein neues Betriebssystem zu bauen, neue Compiler zu schreiben. Und das ist sicherlich ein ein Punkt, dass die Maschine so erfolgreich wurde, die XMP, weil die eben rückwärtskompatibel war. Und die entsteht eben, ich habe schon erzählt, als so unterm Radar so ein Projekt, komplett ohne Seymour Cray. Es gibt einen Steve Chen, der da ins Spiel kommt, der schon relativ lange dabei ist. Der war teilweise bei der Cray 2-Entwicklung einfach mit im Entwicklerteam und der darf aber dann diese XMP da im Wesentlichen führend entwickeln. Und bei der Presse kommt es dann natürlich so an, holla, einen Supercomputer kann man auch bauen, ohne dass ein Seymour Cray mit im Boot ist. Also braucht man diese eine Person nicht so zwingend. Warum kommt es überhaupt zu XMP? Dieser Les Davis, wir erinnern uns, das ist dieser Hausmeister, der da immer so die Trümmer aufräumt und Maschinen dann produktionsreif macht aus der Entwicklung raus. Der erkennt eben zum einen, wir sind in 82, die Cray 1 ist auf dem Markt seit ungefähr 6 Jahren. Also die erkennt man langsam, dass sie zu Ende kommt. Heute haben wir Zyklen von 3 Jahren ungefähr oder noch kürzer, 2 Jahre. Damals war es noch ein bisschen länger. Und er sieht zugleich, dass die Cray 2 noch nicht so richtig marktreif ist. Das heißt, bis die in Stückzahlen verkauft werden kann, das zieht sich noch. Und aus der Idee raus sagt man dann, naja gut, dann bauen wir mal so ein neues Team auf ein kleines und nehmen ein paar so Entwicklungsideen von hier, von da und bauen dann eben ein neues System. Das ist ein recht junges Team, die sind fast alle unter 40 Jahre alt. Also wo man sagt, vielleicht auch noch nicht so erfahren, aber auf der anderen Seite auch etwas unerschrockener. Die machen halt einfach und haben irgendwie keine so Last mitzuschleppen, so, das geht sowieso nicht, sondern die können irgendwie frischer hier agieren. Und eben, ich habe es gerade erwähnt, die Rückwärtskompatibilität, die dann entsprechend wichtig ist. Und als die XMP auf den Markt kommt, beginnt sofort ein Les Davis dann mit der Entwicklung der YMP, das ist das Nachfolgemodell. Davon haben wir in München eine ganz kleine stehen, die auch funktioniert. Das hatte ich auch schon erwähnt. Die ist ja so die XMP ist eine aufgebohrte Cray 1. Man musste so nicht von ganz vorne anfangen. Man hatte was da, das man einfach nur verbessern konnte. Das ist, wenn man so will, eine sehr starke Modellpflege. Weil man eben keiner bauen kann, mehr Gatter drin. Damit hat man auch auf dem gleichen auf die gleiche Bauform, mehr CPU. Es gibt Bilder davon, das schaut meistens, man muss ein bisschen aufpassen, nicht mit der Cray 1 verwechselt, die XMP, die hat meistens so eine C, das ist relativ weit offen und dann daneben nochmal so ein kleines Stück mit so einer Sitzbank stehen. Das ist die XMP. Also ist vom Gehäuse her ist sie ähnlich, weil man einfach auf das bestehende Gehäuse aufbaut. Wird verkauft für je nach Ausstattung zwischen 11 und 14 Millionen US-Dollar. Eine Firma Digital Production hat die geleased für 250.000 Dollar, 1.000 Dollar im Monat, wohlgemerkt, monatliche Leasingkosten. Ich vermute Strom mit dabei. Und die hat die geleased, diese Firma, die hat nämlich darauf Tron gerendert. Tron sollten hier alle kennen, Tron 1, nicht Tron 2. Genau, also die ist auf so XMP tatsächlich gerendert worden, aber nicht gekauft. Das ist diese alternative Geschichte. Deswegen ist auch die Folie so leicht grau im Hintergrund. Jetzt kommen wir wieder zu den weißen Folien. Wir sind wieder bei der Cray 2 zurück. Zeitsprung bis 84. Wir sind jetzt angefangen, die Entwicklung hat 76 ungefähr. Also sind wir jetzt so 8 Jahre in der Entwicklung. Noch haben wir das Ding nicht fertig. Die Herausforderung ist eben diese Fertigung, nämlich dieses Aufräumen. Dieser Les Davis, der das immer gemacht hat, der ist mittlerweile ja bei XMP und YMP in der Entwicklung involviert, der hat keine Zeit mehr und deswegen ist es alles ein bisschen langwieriger, bis man so diese Maschine dann Zustand hat, dass man auch fertigen kann, in Stückzahlen fertigen kann. Sie wird dann endlich doch eingeführt, 85, mit ganzen 9 Jahren Entwicklungszeit. Kann man sich vorstellen, wenn man heute irgendwie 9 Jahre an einem Server baut oder entwickelt, wäre völlig undenkbar, auch wenn es irgendwie so ein riesengroßes Ding ist. Verkauft werden dann 27 Exemplare schlussendlich. Klingt auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so schlecht. Stückpreis auch so 12 Millionen aufwärts. Man hat dann trotzdem noch Dinge aus der XMP wieder zurückentlehnt, nämlich das Speichermodell zum Beispiel, das die dort gut gelöst haben. Und jetzt ist es aber so, diese Cray 2 sollte eigentlich, so wurde sie verkauft, schneller sein als die XMP. Problem ist aber, dass sie quasi 3 Jahre nach der XMP erst auf den Markt kommt. Und deswegen will die auch keiner so wirklich haben. Sie ist nicht rückwärtskompatibel, ist dann der nächste Schwachpunkt im Verkauf. Das heißt, die liegt ein bisschen rum. Merken, 27 Exemplare sind verkauft davon oder wurden verkauft davon. Und die XMP kommt in einer verbesserten Version mit 4 CPUs statt 2 CPUs und von der verkaufen sie dann mal schnell 120 Stück. Verglichen zu den 27 von der Cray 2. Also ist relativ deutlich sichtbar, dass diese Cray XMP, YMP Linie die sehr viel erfolgreichere zu dem Zeitpunkt schon ist und dann wahrscheinlich auch in Zukunft werden wird. XMP ist ein bisschen teurer, aber nur marginal. Und diese 3 Jahre Lücke, wo eigentlich die Crate 2 schon hätte erscheinen sollen, bis sie dann wirklich erschienen ist, also quasi von die Zeit zwischen Pressekonferenz und Erscheinungszeit, die haben natürlich auch andere benutzt, im Wesentlichen die Asiaten, Japan, Fujitsu, NEC und Hitachi, und haben alle entsprechende Vektor-CPUs und Systeme gebaut. Das heißt, die fangen jetzt auch an, in den weltweiten amerikanischen und weltweiten Markt einzudrängen und dort auch Stückzahlen verkaufen zu wollen. Und das merkt sicherlich auch eine Cray Research. So, wir kommen zum Ende. Was passiert nach einer Cray 2? Die wird natürlich eine Cray 3 weiterentwickelt. Klar, Cray ist immer so, Cray 2 ist jetzt fertig und jemand hat die irgendwie zur Marktreife gebracht und Fertigung läuft und so weiter. Er ist schon wieder beim Kopf ein paar Schritte weiter vorne. Will eine Cray 3 entwickeln, fängt damit auch an und wird dann aber von den Boardmembern seiner eigenen Firma ja nicht rausgedrängt, aber Cray Research kann halt dann, das Problem ist, dass die sich eben entweder oder finanziell was machen können, also entweder diese XMPY-MP-Linie oder eben an die Cray 3 weitergeben. Es stellt sich raus, die wollen nicht so wirklich, konnte ich mir auch vorstellen, ne? Irgendwie, man hat gesehen, die Stückzahlen, die verkauften Stückzahlen von einer Cray 2 und von einer XMP, natürlich würde ich da auch sagen, so hör mal du mit deinen komischen Ideen, vielleicht keine so gute Idee. Führt dazu, dass eine Cray Computer Corporation mal wieder ausgegründet wird. Das ist dann wieder ein Seema Cray, der einfach davon geht und sagt so, dann mache ich meinen Kram alleine. In der gleichen Zeit ist die YMP tatsächlich sehr erfolgreich. Ich habe es schon erwähnt, wir haben in München, craycyber.org, wir haben eine Cray YMP EL, das ist EL für Entry Level, das ist so ungefähr so ein Würfel, so gute Meter Seitenlänge mit 4 CPUs. Und die war, unsere Spire 91, die ist vergleichsweise günstig in der Anschaffung und das haben viele Forschungsinstitute sich ans Institut gestellt, um Programmentwicklung zu betreiben, und wenn dann der Code fertig entwickelt war und zuverlässig lief, dann hat man den Code genommen und auf irgendwie das große Landesrechenzentrum, regionales Rechenzentrum, wo die so eine YMP hatten, die halt entsprechend teuer war, wo die Rechenzeit auch entsprechend teuer war, und dort wollte man natürlich nicht die teure Rechenzeit mit Programmentwicklung und irgendwie dann stürzt das Programm ab, da muss man wieder irgendwie nach irgendwie wurschteln, das wollte man dort nicht. Deswegen hat man die quasi lokal bei sich sozusagen als Entwicklungssystem gehabt und hat es dann weitergegeben an das große Rechenzentrum, wo dann der Code dann gerechnet wurde und die eigentliche Arbeit sozusagen gemacht wurde, die man dann brauchte für irgendwelche wissenschaftlichen Arbeiten. Unsere kommt vom LRZ aus München, die wir in München stehen haben, und die funktioniert auch. Die hatten wir am VCFE im April in München auch gezeigt, hat man ausgestellt. Hierher zu fahren ist ein bisschen schwierig mit der Bahn, das Ding ist doch das ist in München einfacher, sowas. Und das ist einfach, wenn die mal läuft, ein ganz normales Unix-System. Da ist ein Terminal dran und man kann sich irgendwie einloggen mit Telnet drauf. Und das fühlt sich dann an wie Unix. Das ist so kein Unterschied. Ein Steve Chen, wir erinnern uns, das ist der Hauptentwickler von der XMP und YMP. Der gründet relativ schnell auch aus eine Firma Supercomputer Systems. Die wird dann, das war auch so sein Hintergedanke beim Ausgründen, die wird relativ schnell gekauft von IBM. Also der wollte ja auch gekauft werden sozusagen, die hat IBM gekauft und dann aber nie wirklich was draus gemacht aus dem Wissen und aus der Technologie. Das werde ich vielleicht einmal in einem nächsten Vortrag noch beleuchten. Und eben die Konkurrenz, ich habe es erzählt, die Japaner holen zum einen auf, und natürlich gibt es noch Control Data. Control Data ist in der Zeit bei einem System, also nein, bei einer 100% Tochter, ETA, ETA 100? 1000? Egal. Die wollen auch so einen Supercomputer bauen, der kommt nie wirklich zum Fliegen. Das ist auch nochmal der nächste Vortrag, interessanter sicherlich, den zu betrachten. Problem ist eben, dass auch die Zeit weitergeht. Das steht hier ganz unten, habe ich es draufgeschrieben. Also diese, wo wir am Anfang hatten, dieses massiv parallele Rechnen, wo halt zu Beginn der Cray 2 Zeiten war das irgendwie völlig unbekannt so, und es geht jetzt langsam an, dass die auch gefördert werden von der DARPA, also von dieser Verteidigung, US-Militär-Forschungsabteilung sozusagen. Das heißt, die stecken richtig Geld rein, das sind dann die beiden bekannteren, sind Thinking Machines und Inmos mit dem Transputer. Das sind also massiv parallele Systeme, so die ersten, später gibt es dann noch mehr, und mittlerweile hat man im Grunde sowas in jedem vielleicht nicht massiv parallel mit so vielen CPUs, aber jeder anständige Server hat heutzutage irgendwie, weiß ich nicht, 16 Kerne oder irgendwie sowas drin und es geht dann schon so ein bisschen in die Richtung von der Technologie. Wobei es, glaube ich, immer noch mit der Programmierung etwas hapert an ein paar Stellen. Genau. Das war der Inhalt dazu. Ich habe noch ein bisschen was zum Weiterlesen mitgebracht. Das ist so das erste, Charles Murray, The Superman, das Buch zur Geschichte von Cray. Das ist auch so das, an dem jetzt hier diese Vortragsreihe sich entlanghangelt. Ich habe noch ein paar andere Quellen dazugenommen, aber im Kern ist es der Buchinhalt. Und wer die XMP sich genauer anschauen will, der sei verwiesen auf das, also jetzt die Architektur, auf dieses Robbins-Buch. Das kriegt man für vergleichsweise kleines Geld, irgendwie so 20, 30 Euro auf eBay zum Beispiel. Ist recht gut zu kriegen. BitSafe hat leider sehr wenig zur Cray 2, was ein bisschen schade ist. Zur Cray 3 schaut es dann noch schlechter aus. Es gibt immer ein bisschen harte Description. Man hätte sich gewünscht, vielleicht einmal irgendwie so Compiler-Dokumentation oder solche Sachen, aber da ist irgendwie nichts davon zu kriegen. Was natürlich, okay, die wurde nicht lange verkauft, die Maschine, es gibt 27 Stück. Wo soll der Dokumentation groß herkommen? Die war sicherlich mal irgendwann da, aber wird dann auch schnell weggeworfen. Und wenn man halt bei einer Cray 1, wenn man sagt, da gibt es deutlich mehr, da ist die Liste deutlich länger, da gibt es 80 verkaufte Systeme. Natürlich hat da jemand irgendwo im Keller in der Kiste die Dokumentation aufbewahrt und da konnte man das scannen. Und dafür gibt es leider halt ziemlich wenig. Es gibt ein bisschen Oral History von diesem Les Davis, dieser Hausmeister, der immer hinterher räumt. Von dem gibt es auch, ich meine, auf YouTube ein Interview. Müsst ihr da mal reinpacken. Und eine schöne Präsentation von Gordon Bell. Gordon Bell ist auch schon so ein Urgestein in der Computerentwicklung. Der ist bei Microsoft, arbeitet der, im Microsoft Research. Von dem gibt es einen sehr schönen auch Vortrag, also Präsentation mit den Slides dazu, wo man also auch so geschichtlich ein bisschen ausdrückt, weil der dann nicht nur Cray beleuchtet, sondern was passiert dann irgendwie in anderen Firmen nebendran. Irgendwie so Deck taucht dann mal irgendwann auf und fängt an, Dinge zu bauen. IBM natürlich, einen Star 100, glaube ich, das Contra Data ist der. Ist auch so ein High-Performance-Rechner, sollte das werden, kam auch nie wirklich zum Fliegen. Da ist viel Geld verbrannt worden. Wer lieber schaut statt liest, es gibt doch ein schönes YouTube-Video-Feature-Dokumentation, das ist so ungefähr eine Stunde. Wo eben auch so die Geschichte erzählt wird und da kommen vor allem auch Leute zu Wort in dem Video, die tatsächlich damals dabei waren, die also zum Beispiel bei Cray Research in der Fabrik gearbeitet haben und irgendwie Boards verkabelt oder Boards verdrahtet. Solche Sachen sind da mit dabei. Und natürlich auch Leute, die in der Entwicklung mit dabei waren und so, ist recht interessant anzuschauen. Und damit bin ich fertig und könnte Fragen beantworten. Und wenn jemand Fragen hat, da hinten kommt ein Mikrofon. Wegen dem Stream.
Danke. Nach dem, was ich jetzt so gehört habe, habe ich eigentlich ein bisschen den Eindruck, als ob der Cray Seymour mehr so ein Visionär war und relativ entspannt damit umgegangen ist, wenn die Welt seine Visionen nicht haben wollte. So wie du gesagt hast, er hat zu Hause für sich alleine entwickelt, hat sich um die Vermarktung eigentlich auch gar nicht gekümmert, hat das anderen überlassen und hat seine Ideen weiter gefördert.
Das würde ich so unterschreiben. Der war tatsächlich Bastler, wenn man so will. Der hat da vor sich hin irgendwie coole Sachen, der wollte immer irgendwie die schnellste haben und als er sich leisten konnte, eben die besten Bauteile und so weiter und so fort. Wir haben in München im Museum eine etwas neuere Control Data, die ist so Ende, der Kartenstand so, stimmt gar nicht, 56 glaube ich. Das ist ein Lochkartenstanzer und Kasten halt und nebendran ist die Kontrollunit dazu und da gibt es Verbindungen von dem einen zum anderen. Das sind Kabelverbindungen. Das sind so, ich glaube, 28-polige mit so einem dicken Aluminium-Ding, die steckt man drauf und so ein Bajonettverschluss und verschraubt ist. Und wir mussten da mal Kabel neu machen, weil wir zu wenig Kabel hatten, weil es eben nicht funktioniert hat. Und dann haben wir uns erkundigt, wie gesagt, Baujahr, ich meine 56 oder 54. Haben uns erkundigt, wo man denn, ob es die Stecker noch gibt. Und es gibt die Stecker zu kaufen. Die kommen aus dem Flugzeug aus dem Avionikbereich und da kostet dann mal so ein Stecker entspannte 400 Euro. Wir haben es dann mit AMP-Plastiksteckern gelöst, andere Geschichte. Weil wir haben dann nicht nur die Stecker, sondern auch die Gegenseite ausgetauscht. Aber das sieht man mal so, also in dieser Supercomputerbranche war damals und ist zum Teil heute immer noch so nur das Beste gut genug. Also da spielt Geld tatsächlich keine so große Rolle. Und dann kommt eben auch so ein Cray, dem das im Grunde wurscht ist. Der hat Ideen, sicherlich visionäre Ideen und an denen irgendwie arbeitet er. Und was dann irgendwie andere finanziell draus machen, das hat ihn eher nicht so interessiert. Da waren dann andere dazu da, irgendwie das zu Geld zu machen.
Ist denn aus seinem Nachlass eventuell noch was bekannt, wo man sagt, da waren noch Ideen, die noch nicht entwickelt waren, die eventuell auch zukunftsweisend waren?
Jetzt greife ein bisschen vor, können wir machen. Die Cray 2 war fertig entwickelt, Cray 3 hat er angefangen zu entwickeln. Von der Cray 3 wurde meines Wissens ein Stück tatsächlich verkauft und das aber nie bezahlt, weil es nicht funktionierte. Es wird sicherlich noch ein paar so Prototyp-Brocken geben und die Planung ging aber tatsächlich bis zu einer Cray 6. Also nach der Cray 3 war eine Cray 4, eine 5, eine 6, gedanklich zumindest so, das will man machen. Ich habe noch nichts gefunden, ich weiß nicht, ob es da was gibt, großartig, was da jetzt irgendwie Erneuerung drin hätte sein sollen, irgendwie so Design-Dokumente. Dazwischen kam dann ein Verkehrsunfall, an den Folgen er dann verstorben ist und deswegen ist dann nichts weiter passiert und kann man sich vorstellen, hier 27 Stück von der Cray 2 verkauft, möglicherweise später noch weniger, also das ist dann auch, da hat auch quasi das keiner aufgegriffen und weitergemacht, weil es zu der Zeit einfach andere Dinge gab, die erfolgversprechender waren und hier dieses massiv Parallelzeug. Bei Cray gibt es dann eine Entwicklungslinie, die T3D und T3E, die arbeiten mit DEC-Alpha-CPUs und davon halt irgendwie, ich glaube, die T3D im Vollausbau 1024 und die T3E, weiß ich nicht, irgendwie, wenn nicht sogar das Doppelte, also relativ große Systeme. Und dann hat einfach keiner diese, selbst wenn es da Pläne gegeben hätte, ich weiß von keinen oder irgendwie so schon Ideen oder Skizzen, das irgendwie aufgegriffen, weil es offenbar auch, sagen wir mal, nicht erfolgversprechend schien.
Okay, Dankeschön.
Lief die Cray 3 auf Gallium-Arsenid oder war das schon in der Cray 2?
Die 3.
Die 3?
Ja.
Das hat er aber fertiggestellt? Mehr oder weniger?
Ja. Okay. Ja. Da gibt's auch auf YouTube ein Video. Wenn man mal sucht nach Cray und Gallium-Arsenid, glaube ich, dann würde man es finden. Es gibt von Cray 2 Talks. In dem ersten Talk erzählt er relativ viel über die Cray 1-Entwicklung und in dem zweiten Talk erzählt er tatsächlich, warum Gallium Arsenid, das ist so ein wesentlicher Teil, nicht der ganze Teil, aber ein wesentlicher Teil. Cray selber war relativ publikumsscheu, der hat sich immer gedrückt um irgendwelche Pressetermine und solche Sachen, das wollte er nie wirklich haben, deswegen gibt es nicht so viel, aber diese zwei Talks gibt es da und jeweils irgendwie so eine gute Stunde, sind relativ leicht zu finden. Und Galliumarsenid war halt schneller als Silizium. Das war so mit die Idee, aber auch ein bisschen schwieriger zu Hand zu haben und nicht so verbreitet. Und man muss ja auch irgendjemanden haben, der dann Transistoren liefert zum vernünftigen Preis. Und das war alles so etwas lästig. Das war auch so.
Du hast, oder Sie haben vorhin gesagt, dass alles, was unter 30 Ampere ist, Kriegsstrom ist. Was war denn so die Stromaufnahme bei seiner Cray 2 oder 3? Oder bei der XMP beispielsweise?
Oh, das müsst ihr nachlesen. Cray 2, 193 Kilowatt.
130?
193.
193.
Ist Strom. Und das brauchten die auch noch später. Wir haben bei uns im Museum leider nicht in Betrieb und werden auch nie in Betrieb nehmen können, eine 1090 C4 mit 4 CPUs, eine C94, das ist so ein ziemlich großer Einser Schrank, ziemlich lang. Der hat eine Länge von 3 Meter, 3,5 Meter und davon ist so die vorderen zwei Drittel sind Netzteil und Power Distribution und das hintere Drittel ist dann CPU und SSD. Und die hat mit den ganzen Kühlaggregaten, die man dazu braucht, Anschlussleistung von 200 Kilowatt. Baujahr 95, das ist ECL. Und wer sich auskennt mit Elektronik, ECL ist halt irgendwie so, da sind die Transistoren immer vorgespannt und da geht halt irgendwie immer Strom durch. Und auch wenn die nichts tut, braucht die ordentlich Strom. Und die hat dann halt irgendwie so, das ist, die läuft quasi mit Minus, also mit negativer Spannung von minus 5 und minus 12, glaube ich. Und da haben wir dann irgendwie im Netzteil halt bei minus 5 Volt irgendwelche Ströme von so 1800 Ampere oder so in dem Ding drin. Strom halt. Ich bin Energietechniker. Da hier vorne war noch eine Frage.
Okay, dann, das ja keine großen Multiprozessorsysteme waren, hat er ein, zwei oder vier Prozessoren gehabt, hat er dann Geschwindigkeitsvorteil gegenüber der Konkurrenz hauptsächlich durch die gesteigerte Taktfrequenz gehabt oder durch das, dass er mathematische Operationen besser ausführen konnte als die Konkurrenz?
Also zum einen war diese Solid-State-Disk als quasi irgendwie so ein CPU-Nearline-Cache, wenn man so will, wo Sachen drin schon abgelegt werden konnten. Das Multi-CPU war tatsächlich normalerweise durch ein Memory mit mehreren Ports. Das heißt, du musst nicht irgendwie durch einen Bus durch, sondern die beiden CPUs greifen oder vier CPUs greifen zugleich auf Speicher zu. Und dann kann man eben durch geschicktes Programmieren in entsprechenden Speicherbereichen das halt so hinkriegen, dass du nicht erst irgendwie Daten über den Bus schaufeln musst zum Weiterrechnen, sondern sagst einfach so, hier, ne, da liegen die Daten, mach da mal und dann mach die weiter. Und bereits mit der CTC 6600 wurde ein Konzept eingeführt, das hat sich dann bei Contodata lange noch fortgezogen, der Peripherieprozessoren. Das heißt, die Idee war, die CPU selbst ist so teuer, die soll tatsächlich nur rechnen und das ganze Peripheriezeug, also reden mit irgendwie Tape und Disk Drives, Kartenleser, Kettendrucker, Terminal, also auch die Operatorkonsole, das soll nicht die Haupt-CPU machen. Und deswegen gibt es dann eben Peripherieprozessoren, typischerweise 12 Stück an der Zahl, wo dann normalerweise eben ein Peripherieprozessor war halt fürs Terminal zuständig, ein PP war zuständig für die Disk Drives. Und somit hatte man quasi diese Last auch weg von der eigentlichen CPU. Also das ist heute möglich, ja, sind so Treiberbausteine, könnte man es heute vielleicht vergleichen, so halbwegs. Wir haben zum Beispiel im Museum die CDC, die wir da stehen haben, die ist Baujahr 86, glaube ich, und die hat noch irgendein Interface. Das sind so Würfel, was sind das, irgendwie 30, 40 cm Seitenlänge, und das ist quasi die Netzwerkkarte von so einem Ding. Und da hast du halt, sind angebunden seriell, und da hast du dann halt nicht nur eine, sondern da kannst du irgendwie 10, 20, 30 solche Dinger dran haben. Und das wird aber auch wiederum alles über so einen Peripherieprozessor abgefragt und gesteuert. Und da hinten dran hängen dann wieder irgendwelche Terminals mit Serial Line oder eben Netzwerk. Und lustigerweise sowas wie Telnet oder FTP, das macht die Box, das macht nicht der eigentliche Rechner. Also das terminiert die Box dann schon. Und das ist so ein Schichtenmodell, und da kommt dann eben auch so ein bisschen die Performance her, dass man sagt, viele Dinge geht aber aus. Als ich das erste Mal so darüber gelesen habe, kam mir sofort Amiga in den Sinn mit irgendwie halt Soundchip und Bit-Treiber hier für die Grafikkarte zu kramen. Ja. Dann sind wir, glaube ich, fast am Ende der Zeit. 3 Minuten hätten wir noch. Ansonsten bin ich auch heute noch da und morgen den ganzen Tag. Ich werde morgen noch einspringenderweise einen Vortrag halten, nachmittags, über die, Gott, wie heißt der? Nein, ja, genau, der fällt aus, Kugel in den 50ern, der fällt leider aus, weil der Hans Franke nicht da ist, und ich habe einen Vortrag dabei, den hatte ich auf dem ersten VCFB schon mal gehalten, vor etlichen Jahren, über die besonderen Herausforderungen beim Sammeln historischer Großrechner. Also wir müssen ja so Zeug durch die Gegend fahren in etwas größerem Volumen, größeres Gewicht. Wir haben 2 Sattelschlepper Hardware aus der Schweiz nach Deutschland gefahren. Das war eine sehr spaßige Zollstory, die ich da dabei habe. Und das sind im Wesentlichen dann Fotos mit ein bisschen Geschichte außenrum. Das ist genau. Und ansonsten, wenn, wie gesagt, noch Fragen sind heute Morgen, ich bin noch da. Dankeschön fürs Zuhören.